Tausende von Kindern sind während des Dritten Reiches in den sogenannten Lebensbornheimen zur Welt gekommen. Kinder, die nach Plänen der Nationalsozialisten die künftige Elite bilden sollten. Erst seit wenigen Jahren reden Betroffene öffentlich über ihre Biografien. Dorothee Schmitz-Köster schildert in ihrem Feature die Schicksale von 4 ehemaligen Lebensbornkindern.
Dass ihr mich gefunden habt, das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück.
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei.
Die Frau hat immer dann doch den Respekt gehabt vor dem tapferen und entschlossenen und kühnen Mann. Und der Mann hat stets Bewunderung und Hinneigung zur weiblichen Frau.
Ich empfinde mich sozusagen als eine Art Objekt eines Nazi-Projekts. Nur dieses Projekt ist ja gescheitert, wie man weiß. Himmler hat sich sicher nicht vorgestellt, dass ich Sozialdemokratin werden würde.
Ich habe den Lebensborn geschaffen. Die Heime des Lebensborns. Weil ich mir sagte, ich finde es nicht recht, wenn man irgendein unglückseliges Mädel, das ein uneheliches Kind erwartet, wenn wir die bestrafen müssen, wenn der Staat ihnen wirklich die Möglichkeit zur Hilfe gibt.
Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil!
Lebensborn, lebenslang. Die verleugneten Kinder. Ein Feature von Dorothee Schmitz-Köster.
Also hier haben wir jetzt die Idylle. Ne?
Ja.
Jetzt zwitschern natürlich die Vögel hier. Und das Haus muss mit, es ist hier rechts.
Groß, schlank, rothaarig, mondän gekleidet mit Pelzjacke und hochhackigen Pumps. Das ist Helga Karau, studierte Politologin und Lebensbornkind. Vor 60 Jahren kam sie im größten und ältesten Heim des Lebensborn auf die Welt. In Heim Hochland, im bayerischen Steinhöring.
Schon ein komisches Gefühl. Ne? 60 Jahre werde ich jetzt und zum ersten Mal hier. Aber schön ist es hier. Also haben wir uns einen guten Platz ausgesucht zum auf die Welt kommen, denke ich mal.
Auch Heidelind Neumeister ist ein Lebensbornkind aus Steinhöring. 2 Jahre jünger als Helga Karau. Klein und blond, mit braunen Augen und gut gebräunter Haut, sportlich eleganter Kleidung und viel Goldschmuck. Und immer begleitet vom Ehemann.
Hat alles geblüht, ja. Bei mir weniger, da wird Schnee gelegen haben.
Helga und Heidelind haben sich an ihrem Geburtsort verabredet. Helga kennt sich hier gut aus. Sie hat den Ort schon oft besucht und kann deshalb genau erklären, was sich alles geändert hat im Laufe der Zeit. Heidelind hat erst spät angefangen, sich für ihre Lebensbornherkunft zu interessieren. Erst als sie den Schuldienst hinter sich hatte, begannen die Fragen. Und dann war irgendwann der Wunsch da, auch den Ort kennenzulernen, wo sie auf die Welt gekommen ist. Von der Bahnstation haben die beiden Frauen es nicht weit. Quer durchs Dorf, an der Kirche vorbei und dann noch ein Stück die Bundesstraße entlang. Dann liegt auf der linken Seite schon das Gelände des ehemaligen Lebensbornheims. Heute ist hier ein Betreuungszentrum für Schwerstbehinderte untergebracht. Es gibt alte und neue Wohnhäuser, Werkstätten und eine Schule, einen Park und einen See. Und ein paar Relikte aus der NS-Vergangenheit.
Also hier ist die Mutter-Kind-Statue.
Eigentlich typisch für die Zeit. Ja, genau. Typisch für die Zeit. Eine junge Frau, die glücklich ist, ihr Kind zu stillen.
Das war sozusagen die Begrüßungsfigur für die Mütter, wenn sie am Eingang reingingen.
Ich habe den Lebensborn geschaffen. Die Heime des Lebensborns. Weil ich mir sagte.
Heinrich Himmler, Reichsführer SS und oberster Schirmherr des Lebensborn.
Ich finde es nicht recht, wenn man irgendein unglückseliges Mädel, das ein uneheliches Kind erwartet und das nun von allen herumgestoßen wird. Wo alle tugendvolle, männlichen und weiblichen Geschlechts sich berechtigt fühlen, sie herumzustoßen, sie zu verachten und sie schlecht zu behandeln. Ich kann es nicht richtig finden, wenn wir die bestrafen müssen, wenn der Staat ihr wirklich die Möglichkeit zur Hilfe gibt.
Abtreibungen verhindern, uneheliche Geburten erleichtern, die Zahl der Kinder erhöhen. Darum ging es den Nationalsozialisten von Anfang an. Schließlich planten sie einen Krieg. Mit dem 1935 gegründeten Lebensborn verfolgte Himmler allerdings noch andere Ziele.
Der Lebensborn e.V. wird vom Reichsführer SS persönlich geführt und hat folgende Aufgaben: rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen. Für diese Kinder zu sorgen. Für die Mütter der Kinder zu sorgen.
Zu diesem Zweck richtete der Lebensborn in Deutschland 8 Entbindungs- und Mütterheime und ein Kinderheim ein. Zum Beispiel in Steinhöring oder in Hohehorst bei Bremen, in Bad Polzin in Pommern oder in Wernigerode im Harz. 10.000 bis 12.000 Frauen lebten eine Zeit lang in diesen Heimen. Manche waren ledig, manche waren verheiratet, aber alle waren schwanger und kamen ins Heim, um dort ihr Kind auf die Welt zu bringen.
Meine Mutter war Lehrerin und nicht verheiratet.
Heidelind Neumeister.
Und mein Vater war verheiratet damals und hatte 3 Kinder schon. Und von ihm habe ich aber erst viel später erfahren.
Ich bin dort geboren, weil mein Vater bei der SS war und meine Mutter, die in Straßburg lebte, dort in der Gauleitung arbeitete und die Verbindungsstelle zur Wehrmacht betreute.
Olaf Sinner Schmedemann, 58 Jahre alt, groß, stattlich, blond, von Beruf Journalist. Und wie Helga und Heidelind im Lebensbornheim Hochland geboren.
Heiraten wollte sie ihn nicht, aber meine Mutter und auch mein Vater bekamen politischen Druck von ihren Vorgesetzten. Und 3 Monate vor meiner Geburt haben dann meine Eltern geheiratet. Dadurch war das ganz automatisch, dass dann die SS sagte, nun ja, also da kommt ein Sprössling eines SS-Mannes und dann sorgen wir dafür, dass diese Frau irgendwo in einer ganz ruhigen Umgebung entbinden kann.
Voraussetzung für die Heimaufnahme ist der Nachweis der Gesundheit, der Erbgesundheit und der arischen Herkunft bis einschließlich zu den Großeltern.
Die 83-jährige Gertrud Bollmann war gerade 21, hatte einmal mit ihrem Freund geschlafen und war sofort schwanger geworden. Da ihre Eltern immer damit gedroht hatten, sie in einer solchen Situation aus dem Haus zu werfen, wollte die junge Frau abtreiben. Aber sie fand keine Möglichkeit. Schließlich war der Schwangerschaftsabbruch von den Nationalsozialisten bei Strafe verboten.
Da bin ich zu unserem Hausarzt und der hat mich dann an den Lebensborn verwiesen. Ich wusste aber gar nicht, dass der Arzt SS-Arzt war. Das wusste ich nicht. Und dann hatte der mir die Adressen in München gegeben und dann habe ich dahin geschrieben. Ja, und dann habe ich die ganzen Aufnahmeunterlagen gekriegt und dann musste ich den Stammbaum erbringen.
Helgas Eltern lernten sich auf einer Siegesfeier in Berlin kennen, wo man die Besetzung Frankreichs bejubelte. Aber es blieb bei einer kurzen Begegnung, trotz der Folgen.
Meine Mutter hat sich ja dann sofort, als sie merkte, dass sie schwanger war, sich an den Lebensborn gewandt. Mein Vater war damals schon nach Paris versetzt worden. Und der Lebensborn hat sozusagen das alles abgewickelt. Mein Vater wurde vom Lebensborn, so hat er mir erzählt, angeschrieben. Er sollte Fotos schicken und musste auch seine Abstammung nachweisen. Dann hat er auch die Vaterschaft anerkannt und hat dann auch gezahlt für mich. Das lief aber alles über den Lebensborn.
56% der gestellten Aufnahmeanträge entsprachen nicht dem Ausleseprinzip. Die Frauen konnten deshalb nicht in ein Lebensbornheim aufgenommen werden.
Gertrud Bollmann und die Mütter von Helga, Heidelind und Olaf entsprachen dem Ausleseprinzip. Sie waren gesund, erbgesund und arisch und konnten einen entsprechenden Kindesvater vorweisen. Also wurden sie von der Münchner Lebensbornzentrale in eins der Heime eingewiesen. Dort erwartete sie, auch mitten im Krieg, Ruhe, gute Ernährung, medizinische Versorgung, soziale Unterstützung und absolute Geheimhaltung.
Ich schreibe meiner Mutter einen Brief, dass es mir gut geht und dass ich immer an sie denke.
Dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen, das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück.
Fern der Heimat halte ich Wacht, ich bitte die Sterne in dunkler Nacht. Grüßt mir die Heimat, mein Mütterlein. Ich denke daran.
Ach, stand irgendwo hier, also genau was ist jetzt. Was stand da? Die Statue, die wir jetzt im Garten gesehen haben, die stand hier irgendwo am Eingang.
Und hier stand dann, wo jetzt dieses Haus steht, stand dann das Schöne mit den vielen Balkonen. Also praktisch das Haupthaus.
Und das ist wohl ein Aussichtsturm, vielleicht so eine Art Wachturm sogar. Und da sollen die SS-Fahnen gewählt haben.
Der Turm am Eingang war nur eine Trafostation. Aber SS-Fahnen haben in Steinhöring tatsächlich geweht, oben auf dem Dach des alten Hauptgebäudes, das heute nicht mehr steht. Und die beiden Eingangstore waren mit SS-Runen und Hakenkreuzen geschmückt. Eins von ihnen ist noch im Garten zu sehen, ausgestellt wie ein Museumsstück.
In diesen Lebensbornheimen, da haben wir eheliche und uneheliche Mütter von Anfang an aufgenommen. Im Allgemeinen ist das Verhältnis von ehelichen und unehelichen Müttern 60 eheliche Mütter zu 40 unehelichen, höchstens halb zu halb. Es wird jede Frau in diesem Heim mit ihren Vornamen angesprochen. Die eine ist eben die Frau Maria und die andere ist die Frau Elisabeth. In dem Heim untereinander wird nicht danach gefragt.
Nicht nur untereinander wurde geschwiegen. Der Lebensborn hielt ein ganzes Paket von Maßnahmen bereit, Angebote, die andere Einrichtungen nicht machen konnten. Das Hilfswerk Mutter und Kind zum Beispiel. Als erstes schickte der Lebensborn seine Pensionärinnen in ein Heim, das weit von zu Hause entfernt lag. Manchmal schon im 5. Monat, wenn von der Schwangerschaft noch nichts zu sehen war. Dort meldeten die Frauen sich an und bekamen, wenn sie wollten, eine Deckadresse. War das Kind geboren, wurde es im Sonderstandesamt des Heims, das die Geburt nicht weitermeldete, registriert. Zu Hause erfuhr also niemand davon. Kein Verwandter, kein Standesbeamter, keine Vormundschaftsbehörde. Auch die Vormundschaft für die unehelichen Kinder übernahm der Lebensborn. Die Namen der Väter wurden häufig geheim gehalten. In den Dokumenten unehelicher Kinder steht in der entsprechenden Rubrik nur ein Strich. In manchen Urkunden gibt es diese Rubrik nicht einmal. Für die Väter war die Geheimhaltung optimal, vor allem wenn sie verheiratet waren. Für unverheiratete Mütter war das Angebot manchmal der einzige Ausweg. Denn ein uneheliches Kind galt als Schande. Beamtinnen zum Beispiel wurden entlassen. Und NS-Organisationen wie der Bund Deutscher Mädel und die Frauenschaft degradierten Führerinnen, die ein uneheliches Kind bekamen. Dabei versuchte Heinrich Himmler immer wieder, der christlichen Moral und der katholischen Kirche seine Rassenmoral entgegenzusetzen.
Über die Grenzen vielleicht sonst notwendiger bürgerlicher Gesetze und Gewohnheiten hinaus wird es auch außerhalb der Ehe für deutsche Frauen und Mädel guten Blutes eine hohe Aufgabe sein können, nicht aus Leichtsinn, sondern in tiefem sittlichem Ernst, Mütter der Kinder ins Feld ziehender Soldaten zu werden.
Gewisse Scheu hier, mich umzuschauen, weil dringt hier ein, ja, in einen inneren Raum des Betreuungszentrums.
Auch in der Eingangshalle des Gebäudes finden die beiden Frauen Relikte aus der Lebensbornzeit. Schwere Deckenbalken, schmiedeeiserne Lampen, eine alte Heizkörperverkleidung. Unwillkürlich sprechen die beiden leiser, beeindruckt von der gewichtigen, kühlen, abweisenden Aura, die der Raum ausstrahlt.
So ein bisschen geheimnisvoll war das ja, nicht?
Helmut Knübel, Nachbar des ehemaligen Lebensbornheims Friesland in der Nähe von Bremen.
Ich meine, es ging damals viel Gerüchte, dass mit ausgesuchten Männern und ausgesuchte Frauen und weiß ich was, ob das so war und es, also ich weiß es nicht. Wir haben da in sich nichts von gemerkt, aber dass das so ein bisschen geheimnisvoll da war und gehalten wurde, ja, das Gefühl hatte man schon. Ne?
Jeder SS-Mann soll, bevor er ins Feld geht, ein Kind zeugen.
Die haben erzählt, dass dort eben reine Arier gezüchtet werden sollten.
Georg Lessing, nach Kriegsende Tierarzt in der Umgebung von Heimfriesland.
Und man sagte sogar, dass es SS-Männer gegeben hätte, die gezielt besondere Frauen befruchtet hätten. Das sagte man, ob das stimmt, weiß ich nicht. Also die hätten sozusagen so eine Art Hauptbeschälertätigkeit ausgeübt, also wie so ein Zuchthengst.
Tatsächlich wurde über Züchtung und gezielte Befruchtung nachgedacht. Zum Beispiel in der Lebensbornführung.
Unser Züchtungsziel muss also darauf hinausgehen, solche Menschen zusammenzubringen, von denen wieder nordisch bestimmte Kinder zu erwarten sind.
Realisiert und praktiziert wurde das Zusammenbringen von geeigneten Frauen und Männern nicht. Dafür finden sich in den Archiven keine Belege. Und die Berichte von Lebensbornmüttern und Angestellten liefern ebenfalls keine Anhaltspunkte. Obwohl ihnen anzumerken ist, dass die Gerüchte und Spekulationen Verunsicherungen hinterlassen haben.
Das sind ja alles Fantastereien.
Toni Scherer, Lebensbornmutter und Lebensbornhebamme.
Was hat drüber schon gesagt und gelogen ist? Und dann wurde ja gesagt, von wegen Zuchtanstalt und dass die SS-Führer da Gelegenheit hatten, Frauen zu schwängern und was weiß ich alles. Das ist ja alles Quatsch. Jedenfalls nicht, solange ich da war.
Das, was wir an Arbeit hatten und wie wir unsere Mütter versorgten und so weiter, das hatte alles Hand und Fuß und das war durchaus kein Puff.
Barbara Dietrich, Lebensbornmutter und Lebensbornsekretärin.
Aber wie streng er in Wirklichkeit war, das kann ich nicht beurteilen. Kann ich wirklich nicht sagen.
Immer dann doch den Respekt gehabt von den tapferen entschlossenen kühnen Mann.
Einen Glück und Sonnenwand.
Und der Mann hat stets Bewunderung und Hinneigung zur weiblichen Frau.
Hier kann man nichts Altes mehr erkennen.
Ja doch, aber diese Rundungen, das ist ja...
Hier kann man noch was Altes erkennen.
Oh, das ist schön, wenn Sie was wissen.
Zumindest diese Balkis. 40 Mal.
Ah, ja.
Meine Mutter ist sehr kurz, das heißt Ende Dezember 1941, ist sie nach Steinhöring gebracht worden, und zwar von der SS in einem dieser großen schwarzen Wagen von irgendwelchen SS-Leuten. Und hat mich dann geboren, ist ein paar Tage nach meiner Geburt zurück. Sie musste aus dienstlichen Gründen, weil ihre Anwesenheit in Straßburg erforderlich war.
Olafs Mutter nutzte das Lebensbornheim als Entbindungsstation, wie viele verheiratete Frauen. Und als Säuglingsheim, denn sie ließ den kleinen Sohn ein paar Wochen lang allein in Steinhöring. Ledige Frauen, die Mütter von Helga und Heidelin zum Beispiel, blieben länger. 10, 12, manchmal 15 Wochen. Versorgten ihre Kinder, bekamen Unterricht in Säuglingspflege und Haushaltsführung, halfen bei der Hausarbeit und hörten politische Vorträge. Über die Frau als Propagandistin des nationalsozialistischen Staates zum Beispiel. Oder über Rassenkunde. Oder über Mein Kampf.
Wir erziehen Sie lediglich dort, behüten Sie und schützen Sie.
Zweck dieser Schulung soll sein, die Mütter zu guten Nationalsozialistinnen zu erziehen. Es genügt nicht, dass unsere Mütter in den Mütterschulungskursen in hauswirtschaftlichen Fragen unterrichtet werden, sondern sie müssen auch weltanschaulich gefestigt unsere Heime verlassen.
Meine Mutter ist dann wieder zurückgekehrt, und zwar zu meiner Namensweihe am 30. Januar 1942. Das wurde natürlich sehr symbolträchtig auf diesen Tag gelegt, weil es der Tag der Machtergreifung war, und mit anderen Kindern zusammen, die wurden so gesammelt im Grunde genommen, und dann wurden die alle in so einer kapellenartigen Einrichtung in diesem Lebensbornheim sogenannt geweiht.
Die Namensgebung war ein Höhepunkt im Lebensbornalltag, wegen der feierlichen Inszenierung und wegen ihrer politischen Bedeutung. Denn bei dieser taufeähnlichen Zeremonie wurden Mutter und Kind auf die nationalsozialistische Ideologie eingeschworen und gleichzeitig in die SS-Sippe aufgenommen.
Als ich vor einem halben Jahr zum ersten Mal eine Adresse bekam einer Dame, die am selben Tag diese Namensweihe hatte wie ich in Steinhöring, da war es ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Wir haben beide dann gelacht und dann gesagt, naja, wir haben beide gekräht und waren wahrscheinlich entsetzt, weil da irgendwelche Leute eine Rede geredet haben und wir dann mit diesem kalten Metall des Ehrendolches in Berührung kommen. Wahrscheinlich haben wir beide geschrien. Und es ist eigentlich ein fast sogar lustiges Gefühl, dass wir das beide am selben Tag im selben Raum erlebt haben. Das ist schon fast eine Familienzugehörigkeit, aber vermutlicherweise geht das allen Menschen so, wenn sie wissen, dass sie in derselben Taufkapelle oder sowas mal zusammen gekräht haben.
Liebe Mutter, war die Zeit nicht wunderbar?
Der Mann, der hundertprozentig Mann ist,
hat sich noch so wild umhergesprungen.
Und die Frau, die hundertprozentig Frau ist.
Oft hast du mich abends, wenn ich müde war, in den Schlaf gesungen.
Sie haben ja viele Bilder.
Ja, meine Mutter hat also von meiner Geburt da viele Fotos gemacht.
Ach Gott, nein.
6 Wochen, 9 Wochen.
Da habe ich kaum was.
Also meine Mutter war richtig stolz.
Helga und Heidelind haben beide ein Fotoalbum mitgebracht und vergleichen. Aber so niedlich die Babyfotos auch sind, sie erzählen von einer Zeit des Verlassenseins. Beide Frauen blieben fast ein halbes Jahr allein im Lebensbornheim und wurden von den braunen NS-Schwestern versorgt. Ihre Mütter wussten einfach nicht, wohin mit dem Kind. Und das ging vielen Lebensborn-Pensionärinnen so. Sie hatten keinen Partner, waren berufstätig und mussten die Geburt geheim halten, wegen der Familie und wegen der Leute. Eine Adoption kam für die meisten nicht in Frage.
Die rassisch wertvolle Mutter verzichtet grundsätzlich nicht auf ihr Kind.
Olaf hatte Glück. Nach der Namensgebungsfeier nahm seine Mutter ihn mit nach Hause. Und er blieb auch dort, als sie sich von seinem Vater trennte. Helga und Heidelind kamen mit 5 und 6 Monaten zu Pflegefamilien, denn im Heim sollten die Lebensbornkinder nicht aufwachsen.
die rassisch wertvollen Kinder der SS dürfen niemals einer Kollektiverziehung überantwortet werden.
Suche und Vermittlung von Pflege- und Adoptivfamilien war natürlich Sache des Lebensborn. Schließlich wollte er kontrollieren, wohin die Kinder kamen und wie sie erzogen wurden. Parallel dazu unterstützte er die Mütter bei der Suche nach einer Arbeitsstelle. Gelernte Sekretärinnen, Hebammen und Schwestern stellte er häufig sogar selbst ein. Dazu mussten sie sich allerdings während ihres Heimaufenthalts politisch, gesundheitlich und rassisch bewährt haben. Dann waren sie willkommen und konnten auch ihr Kind mitbringen.
Wir haben nur für eines kein Verständnis, wenn diese Mutter zu ihrem Kind nicht anständig ist.
Meine Mutter war nicht verheiratet, kannte meinen Vater auch nur kurz. Das Verhältnis hat sich nicht erhalten. Und ist dann zur Entbindung in das Lebensbornheim Friesland in Hohorst bei Bremen gegangen und dort wahrscheinlich die 6 Wochen vorher und 4 Wochen hinterher, die mindestens vorgeschrieben waren, geblieben.
Annegret Martin, groß, dunkle Haare, dunkle Augen, Lehrerin im Ruhestand, verheiratet, 2 Kinder. Geboren am 7. Mai 1940.
Sie ist dann weggezogen. Sie war bei der Wehrmacht als Sekretärin. Und ich bin mit 15 Monaten adoptiert worden.
15 Monate lang war Annegret ein Kind unter vielen Kindern. Ein Kind, das keinen Besuch bekam und keine feste Bezugsperson hatte. Ein Kind, das sich deshalb nicht entwickelte. Da half keine Sauberkeit, keine medizinische Versorgung, kein gutes Essen. Mit 15 Monaten konnte Annegret nicht einmal stehen.
Nach diesem Brief, der meinen Pflege- und dann Adoptionseltern vom Heim, von der Heimärztin mitgeschickt wurde, diesem Arztbrief sozusagen, habe ich in der Ecke gesessen, gegessen, aber sonst nichts. Und mich nicht rauslocken lassen, obwohl sie mich dann wohl zu älteren Kindern gesetzt haben, damit ich da ein bisschen Anregung bekomme. Das muss alles nichts genützt haben. Und obwohl aus der ganzen Korrespondenz ersichtlich ist, dass die dort beteiligten Pflegekräfte, Heimärztin, sehr an meinem Wohlergehen interessiert waren, habe ich doch den Verdacht, wenn ich mich nachdrücklich weiterhin geweigert hätte, mich zu entwickeln, dass die mich dort nicht hätten halten können. Denn also wer nicht sich als erbgesund auch dann erwies, der wurde ja ausgesondert.
Zum Beispiel gab es auch Mütter, die eben keine gesunden Kinder zur Welt brachten.
Barbara Dietrich, Lebensbornmutter und Lebensbornsekretärin.
Ich meine, die Kinder, die wurden dort geboren und das hat man dann hinterher wohl erst festgestellt. Aber ich weiß, dass sie dann, hat nicht die Vormundschaft übernommen, der Lebensborn, sondern sie wurden an die Amtsvormundschaft im dem jeweiligen Ort übergeben. Nicht? Also das wollte keiner, kranke Kinder.
Im besten Fall wurden zurückgebliebene, kranke oder behinderte Kinder vom Lebensbornheim in ein Kinderheim der NSV, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, verlegt. Das bedeutete allerdings das Ende der Geheimhaltung.
Wir haben nur für eines kein Verständnis, wenn diese Mutter zu ihrem Kind nicht anständig ist.
Im schlimmsten Fall drohte kranken Lebensbornkindern der Tod. Wie allen anderen Behinderten, wie allen Psychiatriepatienten, die durch das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten zur Tötung freigegeben waren. Der kleine Jürgen Weise zum Beispiel. Er wurde Ende 1941 im Lebensbornheim Pommern in Bad Polzin geboren und litt wahrscheinlich an einer schweren Behinderung oder Missbildung. Am 7. Februar 1942 wurde das 5 Wochen alte Baby auf Anordnung der Münchner Lebensbornzentrale in die Landesheilanstalt Görden in Brandenburg gebracht. Einen Monat später schrieb Gregor Ebner, Heimleiter von Steinhöring und oberster Arzt des Lebensborn, an den Leiter von Heim Pommern.
Lieber Kamerad Dücker, sofern Ihnen die Landesheilanstalt Görden keine Nachricht gegeben haben sollte, teile ich Ihnen hiermit zu Ihrer Information mit, dass das Kind Jürgen Weise am 23. Februar 1942 in der dortigen Anstalt verstorben ist. Heil Hitler, Ebner, SS-Oberführer.
2 Wochen hat Jürgen Weise in Görden gelebt. Dann war er tot. Die Brandenburger Anstalt besaß eine Kinderfachabteilung, in der kranke und behinderte Kinder einer Sonderbehandlung unterzogen wurden. In der Sprachregelung der Nationalsozialisten war Sonderbehandlung ein Synonym für ein Todesurteil, vollstreckt mit Luminaltabletten und Morphiumspritzen. Die starken Beruhigungsmittel führten zu einer körperlichen Unterfunktion. Die einsetzende Lungenentzündung wurde nicht behandelt und brachte den Kindern den Tod.
Nur etwa 2 oder 3 Kilometer entfernt ist eine Kinderklinik.
Helga Karau.
Da hat man behinderte Kinder umgebracht. Das war Egelfing. Ich glaube, das sind nur 3 Kilometer entfernt. Und das ist das Erschütternde, wie nahe das alles zusammenliegt. Dachau, das erste Konzentrationslager, wo 30.000 Menschen starben. Und ein anderer Vorort, Steinhöring, da wurden 1.200 Lebensbornkinder geboren. Und München, erste Universitätsklinik, dort wurden 1.200 Zwangssterilisierungen vorgenommen. Das ist alles in einem Umkreis von 20 Kilometern.
Sind Sie Schwester Lucia?
Helga und Heidelind wollen zu Schwester Lucia, einer alten Nonne, die schon lange im Behindertenzentrum von Steinhöring lebt und sich deshalb gut auskennt. Die Ordensschwester ist gerade in der Werkstatt und zeigt einer Gruppe von Behinderten, wie man mit der Handsäge umgeht.
Wir wollten Sie fragen, ob Sie wissen, ob es noch was Altes gibt, also aus der Nazizeit.
Was ja, das ist das Haus da drüben. Das ist vom Lebensborn gebaut worden. Ja, es ist ziemlich alles umgekrempelt. Erst war es ja Kinderkrankenhaus, dann ab 71 Betreuungszentrum für Betreute. Ne? Und da musste ja alles umgekrempelt werden für Rollstuhlfahrer etc. Also fast nichts mehr da.
Die alte Nonne ist stolz auf ihre Einrichtung. Die Behinderten kämen gerne, erzählt sie, weil sie hier richtig arbeiten können und nicht nur herumsitzen. In Heidelind regt sich die Pädagogin. Sie hört interessiert zu und vergisst darüber fast, warum sie hier ist. Helga beobachtet alles genau. Und dann drängt sie plötzlich durch den engen Kreis der Behinderten und verlässt den Raum. Schwester Lucia unterbricht ihren Redestrom nicht.
Wir haben von damals immer noch Fälle, die keinerlei Schule besucht haben, die also aufgrund eben der Nazizeit ihre Kinder versteckt haben. Denn da sind ja viele umgebracht worden und da war die Angst noch drin. Und dann sind die natürlich nicht eingeschult worden aus dem Grunde und wir haben sie dann nur zur Arbeit noch gekriegt.
Also tschüss.
Schwester Lucia verabschiedet sich. Sie muss mit den Betreuten, wie sie die Behinderten nennt, in den Speiseraum zum Mittagessen. Draußen auf dem Hof wartet Helga. Sie ist blass und aufgeregt.
Assoziationen gehabt. Es ist wie in den alten Nazi-Propaganda-Filmen.
Heute las ich einen Brief von dir. Ich bete für dich, so schreibst du mir, sollst tapfer sein. Oh, denk an mich, ich geb die Hand, ich kämpfe für mein Vaterland.
Oh. aufgewachsen bin ich bei einer Pflegefamilie in Pullach, südlich gelegen von München. Diese Familie waren hohe Parteifunktionäre, beziehungsweise der Mann.
Helga Karau.
Ich bin bis 1944 bei dieser Familie gewesen. Unter anderem auch, als diese Familie zusammen mit mir jeweils 1942 und 1943 nach Lodz versetzt worden ist. Lodz hieß damals Litzmannstadt und dort wurde eine rigorose Eindeutschungspolitik betrieben.
Männer, Frauen und Kinder aus Deutschland wurden ins besetzte Polen umgesiedelt, nicht nur vorübergehend wie Helgas Pflegefamilie, sondern dauerhaft. Das heißt, solange der Krieg dauerte. Gleichzeitig suchten Jugendämter, Gau-Selbstverwaltung und das Rasse- und Siedlungshauptamt in den besetzten Ostgebieten nach gutem Blut. Vor allem suchten sie Kinder. Polnische Kinder, später auch russische, tschechische, ukrainische und slowenische Kinder, die blonde Haare und blaue Augen hatten und damit Merkmale besaßen, die nach der Rassetheorie der Nationalsozialisten auf eine arische Herkunft hinwiesen.
Das, was in den Völkern an gutem Blut unsere Art da ist, das werden wir uns holen, indem wir denen, wenn notwendig, die Kinder rauben.
Die Kinder wurden rassisch überprüft und brutal umerzogen. Sie sollten vergessen, wer sie waren und woher sie kamen. Sie durften auch ihre Sprache nicht mehr sprechen. Manche Kinder weigerten sich, andere standen die Prozedur nicht durch. Wer sie aber bestand, bekam einen neuen, deutschen Namen, falsche Papiere und wurde nach Deutschland gebracht, zum Lebensborn. Ungefähr 250 Kinder aus Osteuropa lebten eine Zeit lang in Lebensbornheimen und kamen später zum größten Teil in deutschen Familien unter.
Und im Gegenzug wurden die Juden in Lodz zunächst erstmal in einem Ghetto zusammengepfercht. Und in der Zeit, in der ich mit dieser Familie in Lodz war, wurden die Juden in das erste Vernichtungslager der Nazis gebracht, Kelmno, damals hieß es Kulmhof.
In West- und Nordeuropa trat der Lebensborn wie eine karitative Organisation auf, richtete Heime ein, bot ledigen Müttern Unterschlupf, sorgte für die Kinder. Aber genau wie in Deutschland stand auch hier jede Aktion unter dem Vorzeichen der Rassepolitik. Vor allem in Norwegen wurde der Lebensborn aktiv.
Die rassischen Werte und die Erbgesundheit des norwegischen Volkes sind zumindest ebenso gut wie die des Deutschen.
NS-Verwaltung und Wehrmacht sahen es gern, wenn deutsche Soldaten norwegische Freundinnen hatten und mit ihnen ein Kind bekamen. Diese Kinder sollten das deutsche Volk aufnorden. Und eine Zufuhr germanischen Blutes hatte das deutsche Volk nötig, befanden die Rassespezialisten. Tatsächlich wurden in Norwegen zwischen 1940 und 1945 10.000 bis 12.000 Kinder mit einem deutschen Vater und einer norwegischen Mutter geboren. Die häufig verheirateten Väter mussten sich keine Sorgen machen.
Solange der deutsche Soldat sich anständig verhält, sollen seine Familie und Dienststellen und Behörden im Reich von dem Schwangerschaftsfall keine Kenntnis erhalten.
Die Mütter wurden von ihren Landsleuten als deutschen Huren beschimpft, wurden stigmatisiert, ausgegrenzt und ausgestoßen. Häufig blieb ihnen nur eins der norwegischen Lebensbornheime, um zu entbinden und das Kind unterzubringen. Die meisten Frauen nahmen ihr Kind später zu sich oder fanden einen Platz bei Verwandten. Andere heirateten ihren Soldaten und gingen mit dem Kind nach Deutschland. Alleingelassene Kinder kamen meistens in norwegische Pflege- oder Adoptivfamilien. Andere wurden nach Deutschland gebracht und dort vermittelt. Aber als der Krieg zu Ende war, lebten etliche Kinder immer noch in einem Lebensbornheim.
den Völkern an gutem Blut unsere Art reicht. Das werden wir uns holen, indem wir denen mit Notwendig die Kinder rauben.
Fern der Heimat halte ich Wacht, ich bitte die Sterne in dunkler Nacht.
Meine Mutter hat mich geradezu so wie unter einer Käseglocke gehalten.
Helga Karau.
Das hatte die fatale Folge, dass meine Großeltern von meiner Existenz überhaupt nichts wussten, bis ich 15 Jahre alt war. Auch die übrige Familie wusste nichts von meiner Existenz, bis auf eine Schwester. Der hat meine Mutter mal gebeichtet, wenn man es so nennen will, dass sie eine Tochter hätte.
Seit sie zur Schule ging, lebte Helga bei der Mutter. Aber die hielt ihre Tochter immer auf Distanz und schwieg. Sie sprach nicht über den Lebensborn. Sie sprach nicht über Helgas Lebensborngeburt. Und sie sprach auch nicht über Helgas Vater. Dass sie ein Lebensbornkind ist, begriff Helga erst mit 34. Vor dem Fernseher. Damals wurde die erste TV-Dokumentation ausgestrahlt und dort ging es vor allem um Steinhöring, Helgas Geburtsort. Annegret Martin erfuhr von ihrer Geburt im Lebensborn schon mit 6 Jahren. Damals hatten andere Kinder ihr auf der Straße nachgerufen, sie habe keinen richtigen Vater und keine richtige Mutter. Die Adoptiveltern konnten und wollten nicht länger schweigen.
Ja, meine Eltern haben sachlich über den Lebensborn gesprochen, mit der üblichen Verachtung, die sie für alle Nazi-Institutionen übrig hatten, aber auch mit der Anerkenntnis, dass dort also die Kinder sauber und gesund waren und dass da offenbar das Verhältnis zwischen Kinderschwestern und Kindern ganz in Ordnung war, wie man das damals empfand. Naja, es hieß dann im Familienkreis, die haben wir dem Führer abgejagt, nicht? Dieses Kind haben wir dem Führer nicht geschenkt, aber so, mit dieser Distanz.
Olaf Sinner-Schmedemann hörte von seiner Mutter nur Gutes über den Lebensborn. Und an den Stolz, der dabei in ihrer Stimme mitklang, kann er sich bis heute erinnern.
Erfahren, dass ich Lebensbornkind bin, solange ich denken kann, seit ich sprechen kann, weiß ich das. Das wurde mir auch im Laufe der Jahre immer wieder erzählt, mit sämtlichen Details, auch in Steinhörung, der Versorgung der Mütter und Kinder, dass das besonders qualifiziert war, sehr gute Ärzte, sehr gute Schwestern, dass die Versorgung mitten im Krieg tatsächlich gegeben war, dass es Vollmilch gab, dass es Kindernahrung gab, dass also alles da war, auch die Medikamente, die sonst ein bisschen rationiert waren, alles war da. Man hat also dafür gesorgt, dass die, so hat man das damals begriffen, die künftige Elite des Staates also auch besonders umsorgt wird und dass keine Krankheiten aufkreuzen und dass auch die Mütter, die diese Kinder geboren haben, besonders gut versorgt werden.
Das hat mir meine Großmutter auch schon damals, als ich erfahren habe, dass ich unehelich bin, hat sie mir das gesagt.
Heidelind Neumeister.
Dass sie mit einem verheirateten Mann eine Beziehung hatte. Nun muss ich sagen, dass meine Großmutter sehr religiös war und hat mir zu verstehen gegeben, ich sollte das nicht erzählen, wo ich geboren sei. Ich sollte einfach sagen, in Oberbayern oder in der Nähe von München und das würde reichen.
Heidelind lebte 7 Jahre lang bei der Großmutter. Nur in den Ferien fuhr sie zur Mutter, die mittlerweile geheiratet hatte. Mit 13 musste das Mädchen dann ins Internat, gegen seinen Willen. Die Mutter hatte Angst, dass die Großmutter mit dem Teenager nicht mehr fertig wurde.
Ich hab eine tiefe Sehnsucht in mir.
Das sind die beiden polaren Gegensätze, die sich im Leben am meisten anziehen. Der Mann, der hundertprozentig Mann ist, und die Frau, die hundertprozentig Frau ist.
Warum? Aber sie sagt ja auch nicht vor zwei, aber die werden erwartet. Gehen wir mal hinten rum.
Für den Nachmittag haben sich Helga und Heidelind mit der Standesbeamtin von Steinhöring verabredet. Sie verwaltet die alten Dokumente aus dem Lebensbornheim. Da gibt es ein Melderegister, in dem Ankunft und Abreise der Mütter festgehalten sind, Heirats- und Todesregister und Geburtenbücher, in denen jede Geburt akribisch registriert ist. Zum Glück sind diese Dokumente nicht verbrannt oder versteckt worden, als der Krieg zu Ende ging, wie die Vaterschaftsakten, von denen bis heute jede Spur fehlt.
Ab Ende 35 ging es los, ne? Anfang 45.
Darf ich mich da auch mal suchen?
Wann ist das?
30.12.
Wie war der Name?
Damals Grünewald. Grünewald. Ja, Lehrerin Elisabeth. Mhm. Gottgläubig. Mhm. Sind zwei am Tag geboren.
Am gleichen Tag ist noch jemand anderes geboren.
Ja. Ja.
Als Heidelind entdeckt, dass an ihrem Geburtstag noch ein anderes Kind auf die Welt gekommen ist, ist sie glücklich. Wieder ein Detail, das zu ihrem Kinderalltag gehörte. Sie weiß zwar einiges, kennt ihre Eltern, selbst den Vater hat sie als Kind ein paar Mal gesehen. Trotzdem, sie ist gierig auf jede neue Information, die ein wenig Licht in die ersten Lebensjahre bringt.
Meine Hoffnung wäre ja immer, dass noch eine Mutter vielleicht lebt. Das ist ja gerade so an der Grenze, dass vielleicht eine der Mütter noch lebt, die auch bereit ist zu reden und die vielleicht meine Mutter gekannt hat. Ich ärgere mich immer noch, dass ich nie gefragt habe.
Meine Mutter hat mir erzählt, mein Vater sei tot. Ich habe dann auch nie weiter danach gefragt.
Helga Karau hat nie gewagt, die Mauer aus Geheimhaltung und Schweigen zu durchbrechen, die ihre Mutter immer wieder neu errichtet hat.
Dann passierte etwas sehr Eigenartiges. Meine Mutter starb 1993 mit 85 Jahren. Ich habe sofort in ihrem Nachlass geschaut, ob ich irgendeinen Hinweis finde auf meinen Vater. Es war aber gar nichts da, überhaupt nichts. Und während ich noch grübelte und mir Gedanken machte, kam wenige Monate nach dem Tod meiner Mutter ein Telefonanruf. Ein Mann nannte seinen Namen, der sagte mir nichts. Dann fragte er mich nach meinem Geburtsdatum. Ich habe es dann etwas verwundert genannt. Und dann kam allerdings dann der Satz, ja, dann bin ich ihr Vater.
Helga besuchte den fremden Vater und schloss ihn sofort in ihr Herz. 2 Jahre hatten die beiden, dann starb der alte Mann. Für Helga war das schmerzlich und bitter, denn sie war ruiniert. Im Überschwang der Gefühle hatte sie viel Zeit und viel Geld in diese Beziehung investiert. Zum Ausgleich hatte der Vater ihr ein Erbe versprochen. Aber es gab kein Testament. Und als uneheliches Kind hatte sie keine Ansprüche.
Dann sagte eine Kollegin in der Schule, sag mal, hast du diese Dokumentation im Fernsehen gesehen?
Annegret Martin.
Und die wurde wiederholt und ich dachte, na ja, gut, guckst du dir das mal an. Und dann war da ausgerechnet dieses Friesland in Hohehorst, dieses Lebensbornheim. Und was ja heute noch sehr gut erhalten ist und wo man sich das alles sehr gut vorstellen kann. Und da war da eine Reihe weißer Gitterbettchen und ich wusste, das betrifft dich. In einem dieser Bettchen warst du. Es ging wie so ein Stich durch mich durch. Jetzt muss ich es aber doch wissen.
Aus den Adoptionsunterlagen wusste Annegret, wie ihre leiblichen Eltern heißen. Also machte sie sich auf die Suche und fand zuerst ihren Vater. Seine Wehrmachtsakten waren archiviert und fortgeschrieben worden, wie bei allen Männern, die später in die Bundeswehr eingetreten waren. Aber er war schon einige Jahre tot. Die Suche nach der Mutter war viel komplizierter. Grete Anna Witte hatte offensichtlich geheiratet und trug einen anderen Nachnamen als bei der Geburt der Tochter. Annegret fragte bei Einwohnermeldeämtern und bei Friedhofsverwaltungen nach, forschte in Archiven und telefonierte lange Namenslisten durch. Als sie endlich die mütterliche Familie gefunden hatte, kam sie zu spät.
Ich erfuhr dann, dass meine Mutter gerade ein Dreivierteljahr vorher gestorben war, ich hätte ja, weiß Gott, früher mit dem Suchen anfangen können. Denn ich habe erfahren, dass meine Mutter wohl eine sehr liebenswerte Frau gewesen sein muss, die sich zeitlebens nie verziehen hat, dass sie ihr erstes Kind verlassen hat und im Lebensborn gelassen hat. Auch, dass sie es zur Adoption gegeben hat, wenngleich sie da immer sagte, das Kind konnte es ja nirgends besser haben als bei seinen Adoptiveltern.
Schreibe meiner Mutter einen Brief, dass es mir gut geht und dass ich immer an sie denke.
Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil!
Ich denke daran,
dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen. Das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück.
Jahre sind sie jetzt alt. Annegret, Helga, Olaf und Heidelind. Die Lebensborngeburt hat alle vier geprägt. Olaf durch eine Mutter, die sich nicht von der NS-Ideologie verabschieden wollte und an deren Grab die alten Kameraden aufmarschierten. Helga durch eine Familie, die sie immer auf Distanz hielt und die heute ganz allein dasteht, ohne Geschwister, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, ohne Mann und Kinder. Heidelind plagte sich lange mit dem Makel der unehelichen Geburt herum und hatte immer Angst, abgeschoben zu werden, bis sie sich endlich in der eigenen Familie mit Mann und Kindern aufgehoben fühlte. Und Annegret prägte die Erfahrung des langen Heimaufenthalts und der Adoption.
Es packt mich schon ein tiefes Grausen, wenn ich an diese Zustände, Einstellungen, den Alltag damals in einem solchen Heim denke.
Für mich bedeutet es einmal ein Zeitzeuge heute zu sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mir heute die Diskussionen anschaue, auch in Amerika, auch über die Genforschung, über die Möglichkeit des Klonens, die weit über die Ideen der Nazis hinausgehenden Vorstellungen, die heute auch hochkarätige Wissenschaftler in der Diskussion haben, auch in der ethischen Diskussion, dann frage ich mich schon manchmal, war das so ein Vorläufer, wenn auch mit untauglichen Mitteln, war das eine Idee, die damals verrückt war, die heute genauso verrückt ist und das immer bleiben wird.
Gute Nacht, Mutter.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sowas nochmal passiert. Glaube ich nicht. Nee, dazu sind wir zu aufgeklärt. Hoffe ich.
Lebensborn, lebenslang. Die verleugneten Kinder. Ein Feature von Dorothee Schmitz-Köster. Es sprachen Cornelia Boje und Heinrich Giskes. Technische Realisation Sascha John. Regieassistenz Jutta Müssener. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Gisela Korwes. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen 2001.